Ein herzliches Willkommen von meiner Seite an alle Gottesdienstbesucher, Gemeindemitglieder. Und ich habe einige ausfindig gemacht, die hier früher einmal gewirkt haben. Und die heiße ich ganz besonders willkommen, Rosmarijn und Henk van Vught aus Holland, aus den Niederlanden, muss man ja sagen, Niederlande. Ihre Kinder und unsere Kinder waren zusammen hier im biblischen Unterricht. Wir kennen uns schon seit Jahrzehnten. Und dann ist die Katharina Bläser hier gelandet. Sie studiert in Schweden Theologie. Auch dich heißen wir herzlich willkommen. Ja, es geht um das Miteinander. Ach, und jetzt sehe ich hier noch den Rob George. Herzlich willkommen. Jetzt sollte ich fast sagen, alle aufstehen, die zum ersten Mal hier sind oder nach langer Pause mal wieder hier sind, sich selbst vorstellen. Gut, es geht um das Miteinander in der Gemeinde. Und heute in der Predigt wird es um den wahrhaftigen Umgang gehen in unserem Miteinander in der Gemeinde. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich einen Gedanken aus unserem Gemeindemotto herausgreifen möchte, wo es heißt, mit Gott, super, das ist das Wichtigste, mit Gott, miteinander, mutig und mitten im Leben. Es geht letztlich um das Miteinander, wie wir miteinander umgehen und auskommen. Und was ist denn wichtig bei diesem Miteinander? Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Einzelne gute Werte haben und diese Werte auch vertreten. Denn wenn die Werte nicht stimmen, dann geht es bergab in einer Gesellschaft. Und wenn die Werte in einer Gemeinde nicht stimmen, dann geht es bergab in Gemeinde und Mission. Letztlich geht es um uns, um unsere Integrität, dass wir als Einzelne glaubwürdig und authentisch unser Christsein ausleben. Integrität bedeutet nämlich, dass meine Gefühle, mein Inneres, meine Werte, mein Gedanken und mein Verhalten einigermaßen übereinstimmen. Ein hoher Wert zum Beispiel ist, dass wir dem anderen nichts vormachen. Na, die nächste Folie einfach. Ein hoher Wert ist, dass wir dem anderen nichts vormachen und dass wir ehrlich mit ihm umgehen, wie es auch heißt in Epheser 4, Vers 25. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Und weil Jesus Christus die Wahrheit ist und der Heilige Geist ein Geist der Wahrheit ist, sollen wir als Mitglieder, als Gemeinde wahrhaftig miteinander umgehen, nicht lügen, stattdessen die Wahrheit reden, aufrichtig miteinander sein. Wichtig ist, dass wir durch Gott geprägte, integere Menschen sind. Ich weiß, das ist ein komischer Begriff. Ich mute euch heute zwei komische Begriffe zu. Integere Menschen sollen wir sein. Deshalb will ich diesen Begriff kurz erklären. Menschen, die integer sind, die sind treu, die sind verlässlich in Bezug auf Gott, die sind auch verbindlich in Bezug auf eine Gemeinschaft. Es sind Leute, die Werte haben und die sich auch daran halten. Zum Beispiel standhaft sein ist ein sehr hoher Wert. Das können wir nachlesen bei Josef, der in der Versuchung treu geblieben ist. Er blieb standhaft und treu gegenüber Gott. Einen Wert finden wir auch bei Daniel. Er ließ es sich nicht nehmen, dreimal am Tag zu beten am offenen Fenster in einer ziemlich gottlosen Umgebung. Und Josef und die Freunde, die hatten ihre Überzeugungen in Bezug auf Essen, in Bezug auf Treue gegenüber Gott. Und deshalb haben sie dem gesellschaftlichen Druck in damaliger Zeit nicht nachgegeben. Diese Leute hatten Werte und es gibt noch mehr biblische Gestalten, die ihre Werte hatten und sie vertreten haben. Integer sein bedeutet auch für mich, dass das, was ich sage, dass das übereinstimmt, dass es wahrhaftig ist. Es bedeutet auch, dass ich Menschen habe, die mir wirklich sagen, was sie an mir sehen. Integer sein bedeutet, dass ich ernsthaft von anderen Feedback, Rückmeldung bekommen möchte und dass ich auf meine Familie und meine Kollegen und meine Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde höre und auch das annehme, was sie mir sagen. Auch hier in unserem Miteinander, dass ich von anderen bereit bin zu lernen, dass ich zuhöre und auch mit ihnen ganz ehrlich umgehe. Das ist eine riesengroße Herausforderung, dieser Umgang, dieser wahrhaftige Umgang miteinander. Die Wahrheit sagen zu jeder Zeit, wie kann das denn gehen? Ist das überhaupt möglich? Es wird ja oft gefragt, sag mal, wie geht's dir heute? Bin ich heute schon dreimal gefragt worden vor dem Gottesdienst, wie geht's dir heute? Und war dann meine Antwort echt und glaubhaft? Und manchmal sagt man ja so durch die Blume, es geht schon, aber, und manchmal sagt man, es geht gut und da drin brodelt es, das stimmt es nicht. Das wäre dann gelogen. Oder man sagt diplomatisch, es muss halt gehen. Ich denke, wir können diese Ausweichantworten. Ja, die Frage ist, will ich 100% wahrhaftig sein. Zum Beispiel, wenn es mir mal nicht gut geht und ich werde gefragt, wie geht's dir, dann könnte eine Antwort sein, es geht mir heute nicht ganz so gut, aber ich glaube, in der Gemeinschaft mit Gott werde ich das schon hinbekommen. Das wäre eine echte, ehrliche Aussage dazu. Im Sprüche 2, Vers 7 heißt es, Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen. Aufrichtig leben lernen ist immer wieder eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe in den gewissen Situationen. Aber die Verheißung ist dann, dass Gott uns gelingendes Leben schenken wird, wenn wir aufrichtig leben. Und ich habe drei Beobachtungen zum Thema. Ich versuchte und versuche eine kurze, knackige Predigt zu halten. Erster Punkt, Wahrhaftigkeit fängt im Herzen an. Die Wahrhaftigkeit fängt im Herzen an. Unser Herz ist der Ort der Entscheidungen. Im Psalm 15 lesen wir in den Versen 2 und 3, nach der Übersetzung von Roland Werner, er ist der Leiter des Marburger Christustreffs, er ist ein sehr guter Hebräischkenner und hat das Buch geschrieben oder übersetzt vom Hebräischen, die Bibel. Und er schreibt in diesem Psalm 15, Herr, wer darf in deinem Zelt wohnen? Wer darf auf dem Berg deiner heiligen Gegenwart gehen? Derjenige, der sein Leben in Aufrichtigkeit führt, derjenige, der gerecht handelt und sich in seinem Herzen auf Wahrheit ausrichtet, der keine Verleugnungen verbreitet, und der seinem Nächsten nichts Böses antut und der den nicht beleidigt, der ihm nahesteht. Hier wird Wahrhaftigkeit thematisiert, der wahrhaftige Umgang miteinander. Mir ist aufgefallen, dass in diesem Psalm stecken solche Kernbegriffe wie Wahrheit und Treue, Sedaka, auch Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit, Worte, die sehr, sehr verwandt miteinander sind, aber wir sehen hier Gottes Ethik und seine Vorstellungen, wie er ist und wie wir sein sollten. Wir sollten wahrhaftig sein, treu und gerecht im Umgang miteinander. Das ist eine Herzensfrage. Bin ich verlässlich? Lebe ich auf Gott bezogen? Wie will ich überhaupt leben? Das ist immer wieder eine Herzensfrage und weil es eine Herzensfrage ist, ist es auch eine Gottesfrage. Wie stehe ich persönlich zu Gott? Nehme ich ihn, nehme ich Jesus Christus als Vorbild für meinen Umgang mit den Geschwistern in der Gemeinde und in der Familie? Und auch die Frage war, warum bin ich überhaupt in Versuchung, etwas anderes als die Wahrheit zu leben. Das kann man sich ja auch mal fragen. Was drängt mich in dieser und anderen Situation, etwas anderes als die Wahrheit zu sagen, etwas zu verschleiern? Ist es manchmal die Angst vor Ablehnung von Menschen? Ist es manchmal die Angst vor den Reaktionen der anderen? Plötzlich finde ich mich in der Gefahr, eine Unwahrheit zu sagen, um Konsequenzen zu vermeiden. Obwohl in den Geboten steht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also wir sollen keinen falschen Gott bei uns dulden. Auch nicht den Gott zum Beispiel des leichten Weges, der manchmal zu einem unwahrhaftigen Leben führt. Manchmal ist es bequemer zu lügen, als die Wahrheit zu sagen. Zum Beispiel kennen wir das auch, eine Lüge aus Höflichkeit. Man trifft eine Bekannte oder einen Freund und sagt, ach, was hast du einen wunderschönen Pullover an, und in Wirklichkeit gefällt er einem nicht. War so unwahrhaftig oder noch drastischer, eine Lüge aus Verlegenheit. Man trifft in der Stadt, in der Fußgängerzone eine Person und sagt, oh, wie schön, dass wir uns heute sehen. Und in Wirklichkeit denkt man, oh nein, doch nicht die schon wieder, weil man keine Zeit hat und Zeit nehmen möchte, mit ihr zu verweilen. Man sagt dann, wie schön, dass wir uns jetzt hier treffen, und in Wirklichkeit will man dieses Treffen gar nicht. Das gibt es, das ist unwahrhaftiges Dasein. Wir stehen eigentlich in einem ständigen Kampf zwischen der Wahrheit und der Lüge. Und es ist auch ein geistlicher Kampf, denn Jesus Christus steht für die Wahrheit, er ist die Wahrheit, und der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Der dreieine Gott ist Wahrheit, wahrhaftig. Und der Teufel ist der Vater aller Lüge, nach Johannes 8, Vers 44. Wenn ich in einen inneren Konflikt komme, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, dann muss ich mich fragen, mit welchen Waffen oder mit welchen Werten kämpfe ich jetzt eigentlich? Nehme ich die Unwahrheit als Mittel zum Zweck? Von wem mache ich mich da abhängig? Die Lüge passt nicht zu Jesus Christus. Jesus Christus ist nach Offenbarung 3, Vers 14 der wahrhaftige und der treue Zeuge. Voll mit Werten, wahrhaftig und treu. Und es ist immer wieder eine Herzensentscheidung, wie will ich leben? Ich weiß, ich sollte ehrlich werden, ich weiß, ich sollte meine Fassaden fallen lassen. Wir wissen so vieles, ja, tun wir es auch. Und das kostet Mut. Ich tue es, ich entscheide mich für ein Leben in der Wahrheit. Im Neuen Testament, Ananias und Sapphira, die waren nicht wahrhaftig, die haben den Heiligen Geist belogen, das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 5, eine tragische Geschichte. Sie haben den Heiligen Geist belogen und sind dafür bestraft worden. Ist sehr gut, dass Gott heute nicht mehr so handelt, sonst wären die Gemeinden noch kleiner. Wichtig ist für uns, dass wir wahrhaftig leben und das als Wert in unserem Leben integrieren. Mein zweiter Punkt dann. Ehrlich leben ist viel einfacher, als in Lügennetze verstrickt zu sein. In den 60er Jahren haben meine Eltern, ein Beispiel mal kurz, fast nebensächlich, die haben immer das Ohne-Sorg-Theater im Fernsehen angeguckt. Das war damals Arena, 60er und 70er Jahre. Ich habe dann manchmal auch mitgeguckt. Und da wird dieses Thema der Lügennetze aufgenommen. In diesem Ohne-Sorg-Theater, da verstrickt sich irgendeiner in irgendwelche Widersprüche. Er geht mit der Schwägerin fremd, die fliegen nach Mallorca und treiben dort ihre Sachen. Und dann ruft er nach Hause an und sagt, hör mal, zur eigenen Frau, hör mal, ich bin auf Geschäftsreise, und das ist natürlich alles gelogen und es wird gelogen, und als Rache wird dann die Frau mit jemand anderen fremd gehen, und man belügt sich immer wieder gegenseitig, ist quasi in Lügennetzen verstrickt, und am Schluss klärt sich dann die Sache auf. Das ist ja nur ein Film, das ist ja nur ein gespieltes Theater, um Leute irgendwie bei Laune zu halten. Und dann macht man dort in diesen Filmen Friede, Freude, Eierkuchen. Alles freut sich, alle freuen sich dann wieder. Das ist aber nicht die Lebensrealität. Die Lebensrealität heute ist, dass verhältnismäßig viele Menschen fremdgehen und es verschweigen. Lebensrealität ist, dass man in Beziehungen manchmal unwahr ist, in Geldangelegenheiten lügt, im Konsumieren vom Alkohol nicht bei der Wahrheit ist. Und es wird hin und wieder gelogen, bis sich die Balken biegen. Und es gibt diesen Spruch, Lügen haben kurze Beine. Das kennen wir. Irgendwann kommt ja doch die Wahrheit raus. Dazu ein bekanntes Beispiel aus dem Alten Testament. Und jetzt wird es eben bitter ernst, Schluss mit lustig. Nachdem David in Sünde gefallen war, dieser König, es war ein Ehebruch. Und als dann Bathseba schwanger wurde, versucht er zu vertuschen. Dabei geht es ihm nicht gut. Psalm 32, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Er leidet wie ein geschlagener Hund, unruhige Nächte. Da liegt er auf seinem Lager, es darf ja nicht rauskommen, es darf nicht rauskommen. Und deshalb beordert David den Uria, den Mann von der Bathseba, seinen zuverlässigsten General, an die Front, wo er allein auf sich gestellt war. Und mitten in diesem Kampfgetümmel fällt er dann im Krieg. Und jetzt kann die Sache nicht aufgeklärt werden, denkt dann der König David. Und das Kind, das dann Monate später geboren werden würde, hätte ja Urias Kind sein können. Und David wäre fein draußen gewesen. Das war alles so gut eingefädelt. Keiner konnte wissen, dass er ein Verhältnis mit der Bathseba hatte. Aber es war eine anstrengende Zeit, schlaflose Nächte in Schweiß gebadet, von Gedanken geplagt. Und wenn es doch rauskommt, ja was dann, David, wenn es doch rauskommt, dann sind deine Vertuschungspläne alle im Eimer. Aber gut, Gott war im Spiel. Da war ein Prophet, der wusste es und der hat es dem David gesagt. So ein Pech für David. Gott wusste es, der Prophet wusste es. Nein, ich würde sagen, so ein Glück für David. Es kam alles ans Licht. Denn das unwahrhaftige Leben ist viel, viel anstrengender, als ehrlich und wahrhaftig zu werden. Es kam alles ans Licht. So ein Glück. Und David bereut und er bekennt seine Schuld vor Gott in diesem berühmt gewordenen Psalm 51 haben wir sein Schuldbekenntnis. Es ist endlich rausgekommen. Und dort betet er, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Eine Horrorzeit für David geht nach diesem Bekenntnis zu Ende, er macht reinen Tisch und er kann sich wieder ganz neu und echt freuen. Mit Lügennetzen leben ist wirklich schwieriger, als sich für die Wahrheit, für das wahrhaftige Dasein zu entscheiden. Wie ist es eigentlich mit dir, mit der Lüge, mit der Wahrheit in deinem Leben, mit dir, in deiner Ehe, in deiner Familie? Wie ist es mit dir in der Gemeinde? Machen wir uns da nicht manchmal etwas vor, schwindeln wir nicht? In der Politik, das weiß man, wird fast monatlich eine Sache, eine Unwahrheit aufgedeckt, dass irgendjemand gesagt hat, was nicht stimmt und wo jemand Gelder veruntreut hat und so weiter und so fort oder wo jemand bei der Doktorarbeit geschummelt hat und dann gibt es Erklärungen, dann gibt es Richtigstellungen, dann gibt es Schuldzuweisungen, es gibt Dementis, es gibt wieder neue Erklärungen und dann, und ich war es nicht, aber die CDU war es und das war die SPD. Nein, die waren es nicht, es war schlussendlich die FDP. Es ist immer der andere, auf den Schuld abgeschoben wird. immer ein anderer. Das Ehrenwort, das dann geschworen wird, das ist dann auch nicht mehr ganz so viel wert. Welche Werte haben wir wirklich? Das Leben wird dann dadurch viel komplizierter. Die Wahrheit sagen, sich für die Wahrheit, für Jesus entscheiden und seine Haltung zu leben, ist das, was er möchte von uns. Und der dritte Punkt und der letzte Gedanke, die Wahrhaftigkeit, Leben beflügelt und stärkt eine Gemeinschaft. Ein kurzer Einblick in die Zeit der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Ich lese auch die Verse 44 bis 46. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften ihre Güter und Besitztümer und sie verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig beieinander im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, in Einfalt des Herzens. So waren sie zusammen im Umfeld von diesen Begebenheiten. Da muss man sich mal die Situation der ersten Gemeinde vor Augen führen. Sie waren in Jerusalem und es geschah eine riesengroße Erweckung. Der Heilige Geist kam über die Menschen. Viele sind zum Glauben an Gott gekommen. Man kann sagen, die Post ging ab, Wunder sind geschehen in dieser blühenden Handelsstadt Jerusalem. Die neu entstandene Gemeinde ist quasi eine bunte Mischung von Juden und Heiden, Christen. Man könnte sagen, eine Multikulti-Gemeinde in Jerusalem. Und sie hatten Gemeinschaft im Tempel und in ihren Häusern. Das, was bei uns hier organisiert wird, ab Juli dann Gemeinschaft zu haben. Sie waren täglich beieinander. Es war eine fröhliche Gemeinschaft. Der Heilige Geist war unaufhörlich am Wirken. Er ist nicht in den Griff zu bekommen. Wenn Menschen erfasst werden vom Heiligen Geist, dann gibt es Erweckung und Begeisterung. Und der Geist Gottes vereint Juden und Christen aus den Heiden. Was waren die Kennzeichen der ersten Christen? Sie waren letztlich alle erfüllt oder inspiriert vom Heiligen Geist, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie hörten auf Gott, sie folgten ihm und sie machten klare Sachen. Einige hundert Kilometer weiter wurden in einer Gemeinde die Zauberbücher verbrannt, Götzenbilder wurden vernichtet und sie lebten in Gemeinschaft mit aufrichtiger Herzlichkeit und Frohlocken. Was ist eigentlich das Ziel von Gemeinde, von Gemeinschaft? Drei Ziele, nur das mittlere Ziel werde ich noch kurz erläutern. Eine Gemeinde will Gott ehren, eine Gemeinde will einander aufbauen, gegenseitig ermutigen und eine Gemeinde möchte die Welt missionieren. Das sind letztlich die drei Daseinsberechtigungen von Gemeinde. Was ist das Ziel? Einander aufzubauen, einander zu ermutigen. Dazu Hebräer 10, 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe. Gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu pflegen tun, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als der Tag Christi herannaht. Soweit dieser Gedanke, lasst uns aufeinander achten und offene Augen und Ohren füreinander haben, also nicht aneinander vorbeigehen, als wäre der andere gar nicht da. Man sieht zwar jemand, aber nicht mit dem Herzen. Man kann mal Leute mit den Augen sehen, aber es ist auch wichtig, dass man mit dem Herzen wahrnehmen, einander wahrnehmen, aufeinander eingehen, Interesse am Ergehen des anderen zeigen, damit wir uns gegenseitig anspornen zu guten Werken. Wir sollen einander ermutigen, einander aufrichten. Das gelingt ja nur, wenn wir auch wirklich füreinander da sind, wenn wir das wollen. Wenn dann einer am Boden liegt, dass wir ihm dann beistehen, dass wir ihn ermuntern, weiterzumachen. Das ist nur möglich, wenn ich ihn aus dem Heiligen Geist heraus liebe und wenn ich ihm geduldig beistehe. Ohne Liebe im Herzen bringt meine Ermutigung nichts. Seid barmherzig, wie auch ich barmherzig bin, sagt das Wort Gottes. Und Jesus öffnet mir immer die Augen für die Bedürftigen. Das heißt nicht, dass ich jedem gleich nachgehen kann. Und wenn ich dann zur richtigen Zeit das richtige Wort sage, des gerechten Mund ist nämlich wie ein Brunnen des Lebens, dann wird der andere ermutigt in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft damals war geprägt von aufrichtiger Herzlichkeit. Das ist da drin mit lauterem Herzen. Ein anderer Begriff für lauteres Herz ist grundehrlich, unverstellt dem anderen begegnen. Aufrichtige Herzlichkeit, ohne falsch, wahrheitsliebend, echt und transparent. Die Christen damals lebten offenherzig und glaubwürdig. Sie haben einander akzeptiert. Klammerbemerkung, natürlich gab es auch Krisen und deshalb haben wir auch die Briefe der Apostel an die Gemeinden. Aber es zeigte Wirkung nach außen, eine echte Fröhlichkeit ist ansteckend. Authentische Christen wirken angenehm auf andere, man ist gern mit ihnen zusammen, weil man weiß, wo man dran ist. Sie reden eindeutig und klar und sie begegnen sich ganz, ganz unverstellt. Man kann offen mit ihnen reden und braucht sich nicht schämen. Wenn ich authentisch lebe, steckt das andere an. Ich denke, wir müssen es lernen, uns zu begegnen. Das heißt, dem anderen nichts Falsches vormachen. Wir dürfen nicht eine Stärke zeigen, wenn wir in Wirklichkeit schwach sind. Wir müssen aufhören, uns zu schämen, wenn wir uns unsicher und schwach fühlen. Und dann darüber auch reden lernen. Ich will dem anderen nichts vormachen, ich will nicht manipulieren, ich will nicht lügen, nicht tricksen, sondern ich will in Wahrheit mit ihm leben, ich will in Wahrheit mit ihm Gott ehren, anbeten, ihm preisen und in der Gemeinschaft wahrhaftig leben. Deshalb wollen wir echte Begegnungen leben oder anbieten, in der wir transparent, ehrlich und authentisch, liebevoll, wertschätzend und einfühlsam mit dem anderen umgehen. Und wenn es jetzt nach dieser Predigt in deinem Herzen schmerzt, wenn da Wehmut ist, weil dich jemand in der Familie oder in der Gemeinde verletzt hat, dann halte bitte nicht fest an Verletzungen, halte nicht fest an Vorwürfen oder Bitterkeit, sondern entdecke den Ort, wo diese ganzen Vorwürfe, die wir manchmal gegen andere haben, und entdecke den Ort, wo die Vorwürfe und die Schuld einen guten Platz haben, nämlich unter dem Kreuz von Jesus Christus, der gerne vergibt. Amen. Ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen, die lasse ich hier auf der Folie. Wir lassen noch die Folie, wenn jemand diese Fragen mitnehmen möchte, kann man es auch aufschreiben. Und ich stehe gern bereit für Gespräch nach dem Gottesdienst. Gottes Segen an euch.